Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag, immer von 9 bis 12. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass so viele von Ihnen auch immer dabei sind. Danke fürs Zuhören und ich verspreche wieder ein volles Programm. Wir werden natürlich, morgen ist Muttertag, auch über Mütter reden, aber da über ein Tabuthema, nämlich Regretting Motherhood. Was ist, wenn Mütter es bereuen, Mutter geworden zu sein? Das ist ja dann meist zu spät. Wie gehen die damit um? Warum wird da so selten drüber geredet? Was hat das für Auswirkungen auf die Kinder? Das ist zum Beispiel eines unserer Themen. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel geht es um ein Buch, das Sie gewinnen können. Das heißt Naturverbunden. Entdecke die Pflanzen, die dir gut tun. Katrin und Frank Hecker haben es geschrieben. Im berühmten Kosmos Verlag ist es erschienen. Das garantiert ja nochmal viele Bilder. Würde im Buchhandel 20 Euro kosten. Da nehmen die beiden Autorinnen ihre Leserinnen und Leser an die Wand und zeigen, was es im Wald, auf der Wiese und am Wasser alles zu finden gibt. Ganz besonders jetzt im Frühling ist das ein ganz wichtiges Buch, mit dem Sie rausgehen können und selber Kräuter sammeln, von denen Sie vielleicht noch nie gehört haben. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich beim Scannerspiel, unserem Wissenschaftsquiz, als Kandidat, Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Gab es das nicht mal von Genesis? Tonight, tonight, tonight. Entschuldigung, liebe Anja Schneider, das ist nämlich eine Ex-Kollegin von uns, deswegen finde ich das immer ganz toll, wenn sie hier ihre Tracks bei uns spielt. Anja Schneider featuring Stereo MCs mit Sanctuary im Aerobic Remix. Sie hören das bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Daniela.
Guten Morgen.
Hallo, Daniela, wie geht's?
Hallo. Ja, gut.
Ja.
Oh. Sind wir noch verbunden?
Wir sind sowas von verbunden, Daniela, du und ich. Mhm. Was hast du denn gemacht die Woche?
Ja, was habe ich gemacht? Mein Fahrrad repariert, also sozusagen endlich. Und ja, dann leider noch ein paar unangenehme Termine, Arztbesuche.
Ah ja, okay, sowas. Du warst dann wahrscheinlich nicht am sowjetischen Ehrenmal zum 8. oder 9. Mai, oder?
Nein,
ich
das
war,
stimmt.
Ich bin die letzten Jahre immer hingegangen, weil ich die Atmosphäre sehr, sehr toll immer fand da. Das ist ja immer ein Riesenauflauf halt zum Jahrestag des Kriegsendes, jetzt zum 80. natürlich ganz besonders. Aber vielleicht finden wir noch einen, der davon erzählen kann. Unter den Kandidaten, Kandidatinnen, es sei denn, du räumst jetzt alles ab, Daniela, und gewinnst das Scannerspiel. Wollen wir mal anfangen?
Ja, gerne.
Fangen wir an. Frage 1 kommt hier.
60 Grad Waschprogramme töten alle Keime ab. Krankheitserreger wie Bakterien können sich in unserer Kleidung festsetzen. Jetzt hat ein Forschungsteam aus den USA untersucht, ob die Keime mit den Waschprogrammen von handelsüblichen Waschmaschinen entfernt werden. Im Test 6 Waschmaschinenmodelle. Die Forschenden haben die Kleidung bewusst mit einem Darmerreger infiziert und dann bei 60 Grad gewaschen. Das Ergebnis? Alle Waschmaschinen töten die schädlichen Keime vollständig ab. Die Wäsche wird hygienisch sauber.
Ja.
Wo denkst du denn gerade nach, Daniela? Wo bist du denn gerade?
Ja, am Fenster, weil die Verbindung wahnsinnig schlecht war.
Nun gibt es ja Fenster fast überall, würde ich mal sagen.
Ne? Kreuzberg.
In Kreuzberg, ja. Aha.
Ja. In der wunderschönen Diefenbachstraße.
Ach nein.
Doch.
Mhm.
Ich sage auf jeden Fall, dass die Bakterien schon deshalb abgestorben sind, weil die ja bei 60 Grad mindestens eine Stunde da vor sich hin drehen.
Ja.
Und deshalb sage ich, ja, klappt. Die sind dann hinüber.
Klare Antwort, ist aber leider falsch. Ja, die Forscher haben ein Schnellwasch- und ein reguläres Waschprogramm getestet. Also sie wollten nicht mit einem Programm allein, sondern gleich zwei ausprobiert bei jeweils 60 Grad. Beim regulären Programm haben zwei der 6 Maschinen die Keime nicht abgetötet. Der Grund war, dass die Waschmaschinen entweder die 60 Grad nicht ganz erreicht haben oder die Temperatur hielt nicht lange genug. Denn vom Prinzip her, Daniela, hast du natürlich recht, sollte eigentlich reichen, aber hat nicht funktioniert.
Das ist ja furchtbar.
Danke, danke dir fürs Mitspielen, Daniela. Gruß, ja, Gruß in die schöne Diefenbachstraße. Mach's gut.
Jo. Ja, danke.
Ciao, ciao. So, dann haben wir Daniel hier. Hallo Daniel. Von Daniela zu Daniel. Na, Daniel, wie geht's?
Genau. Danke, gut. Guten Morgen.
Von wo rufst
Grüße
du an?
Nach Berlin.
Ja.
Aus Lahnburg in Baden-Württemberg in der schönen Kurpfalz.
Eieieiei. Aber von, sagen wir mal, wenn ich dir so zuhöre, dann bist du aber einer von uns aus Berlin-Brandenburg, oder nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Für 18 Monate habe ich in Berlin gewohnt.
Das hat gereicht, um deine Sprache für immer Berlin-Brandenburgerisch anzufärben, würde ich mal sagen. Wo kommst du denn sonst her?
Aus dem Dreiländereck.
Ah ja.
Also Deutschland, Frankreich.
Fantastisch.
Und Schweiz.
Ja, das finde ich total gut. Daniel, schön, dass du bei uns bist. Du kriegst Frage Nummer 2, die kommt hier.
Immun gegen Gift nach 200 Schlangenbissen. Timothy Friede ist US-Amerikaner und Schlangensammler. In einem gefährlichen Selbstexperiment hat er sich 200 Mal von giftigen Schlangen beißen lassen. Denn er möchte immun gegen das Gift der Reptilien werden. Sein Experiment funktioniert. Der Schlangensammler bildet Antikörper. Jetzt haben Forschende diese Antikörper aus seinem Blut isoliert und ein Gegengift für verschiedene Schlangenbisse entwickelt.
Wie schön still es ist am Neckar, ne, in Ladenburg.
Ja, genau.
Das ist ja auch ziemlich weit weg von Berlin. Ne? Wie lange fährt man denn da? Also es ist ja so quasi am anderen Ende, muss man einmal quer durch Deutschland durch.
Ja, genau. Also zwischen Heidelberg und Mannheim liegt Ladenburg gelegen. Ja. Das sind dann 6 Stunden mit dem ICE.
Wenn man Glück hat. Ne?
Genau.
Ja, also ein Mann ist nach 200 Schlangenbissen immun gegen Gift.
Ja, ist bestimmt kein Experiment, das man nachmachen sollte. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das geklappt hat.
Und du hast recht. Timothy Friede heißt er, hat sich nicht nur 200 Mal beißen lassen von Schlangen, sondern hat sich das Gift auch gespritzt. Also der ist wirklich vergnügungssüchtig. Insgesamt hat er sich so 856 Mal dem Gift verschiedener Schlangen ausgesetzt. Und das Gegengift, das Forscher nun aus seinem Blut entwickeln, wird aktuell noch in Mäusen getestet. Die armen Mäuse. Das neue Gegengift soll erstmals vor dem Gift von ganz verschiedenen Schlangenarten schützen. Also darunter die gefährlichsten Königskobra, schwarze Mamba und der Inland-Taipan. Daniel, das war schon mal gut. Hier kommt die wichtige Frage Nummer 3, nach der gibt's den Buchpreis.
Jugendliche sind bei weniger Schlaf leistungsfähiger. Schon eine Viertelstunde macht den Unterschied. Jugendliche, die weniger schlafen, haben eine bessere Gehirnleistung. Das zeigt jetzt eine Studie aus den USA. Die Jugendlichen haben Tests zur Problemlösung, zum Leseverstehen oder zur Konzentration absolviert. Das Ergebnis? Teenager, die 15 Minuten weniger schlafen als die Jugendlichen in der Kontrollgruppe, schneiden in den Tests besser ab.
Ja, auch das ein Experiment, das man nicht unbedingt nachmachen sollte. Ich glaube, dass das einmalig schon funktionieren kann, dauerhaft sicherlich nicht.
Also, wenn wir sagen, Jugendliche sind bei weniger Schlaf leistungsfähiger, sagst du?
Nein.
Sagst du nein. Und damit hast du wieder recht. Ja, ist genau andersrum. Kinder, die nur 15 Minuten länger schlafen, erzielten in den Tests bessere Ergebnisse. Auch die Gehirnaktivität war unterschiedlich. Und für diese Studie haben die Forscher den Schlaf von über 4000 Jugendlichen mit Fitness-Trackern überwacht. Haben die Dinger also doch einen Sinn. So, dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Daniel, hast du toll gemacht. Ein wunderbares Buch gewonnen. Naturverbunden. Entdecke die Pflanzen, die dir gut tun. Von Katrin und Frank Hecker. Kosmos Verlag erschienen. Da kann man zum Beispiel lernen, wie man einen Hustensirup herstellt aus Spitzwegericht, den man draußen auf den Wiesen finden kann, oder eine Alleskönnersalbe aus Baumharz oder Kaffee aus einer Löwenzahnwurzel. Ja, das ist alles, sind Rezepte, die in diesem Buch drinstehen. Aber ich versuche dir das noch abzuluxen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kennst die Regeln wahrscheinlich. Wenn du jetzt weiterspielst, noch eine Frage, dann hast du hinterher entweder das Buch und das Abo gewonnen oder beides verloren. Oder du hörst auf und dann schicken wir dir das Buch und das war's.
Ich würde in dieser Konstellation jetzt gerne das Buch nehmen und aufhören.
Habe ich viel Werbung für gemacht, das Buch, ne? Genau. Gut, dann sage ich herzlichen Dank, Daniel. Grüße nach Ladenburg. Wer krakeelt denn da im Hintergrund?
Das sind meine beiden Kinder, die ich gerade Frühstück mache.
Wie heißen die?
Ilja und Jakob.
Hallo Ilja und Jakob. Schönes Wochenende, Daniel. Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Genau, das mache ich so.
Mach's gut.
Ja, viele Grüße.
Wenn Sie heute mal jemandem was Schlechtes wünschen wollen, was Sie nicht sollten, dann ist das kinderleicht. Hate Speech im Internet, in den Kommentarspalten, Hass auskübeln, auf Unsocial Media, da können Sie jedem jederzeit die Pest an den Hals wünschen. Sollten Sie aber nicht. In der Antike war das nicht ganz so leicht. Da mussten Sie sich extra eine Fluchtafel besorgen. Das sind so kleine Bleitäfelchen. Und wie man die richtig bedient, verrät uns Michael Hölscher. Der erforscht das nämlich als Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Herr Hölscher, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen aus Bochum.
Ein Katholike über Fluchtafeln. Jetzt sagen Sie nicht, das Verfluchen von Menschen war ein christlicher Brauch.
Ja, also das löst natürlich immer Irritationen aus, wenn man sich als Theologin oder Theologe mit diesem Thema beschäftigt. Was es für mich ganz einfach macht, ich beschäftige mich ja mit einer Zeit von vor 2000 Jahren, in der das Neue Testament entstanden ist, wo wir noch gar nicht so genau sagen können, was ist jetzt eigentlich wirklich christlich, was ist noch jüdisch. Das geht alles so ineinander über und das entwickelt sich dann ja erst in der Folgezeit. Von daher, Fluchen gehörte in der Antike zum Alltag und das spiegelt letztlich die Bibel, spiegelt letztlich auch das Neue Testament. Also wir haben das so ein bisschen vergessen, wir denken immer an den Segen, aber es gehörte in der Bibel auch immer der Fluch dazu.
Also Antike, um das nochmal einzuordnen, das geht so ungefähr, Pi mal Daumen, bis 565 nach Christus, ne?
Ja, also mein Bereich ist so im ersten Jahrhundert nach Christus, erstes Jahrhundert, frühes zweites. Da ist das Neue Testament entstanden in einem Kontext, in einem Zusammenhang, der ganz römisch war. Also das römische Weltreich war da eben angesagt
vorherrschend.
Oder überall vorherrschend, genau.
Wie kam Ihr Interesse für Fluchtafeln? Wie sind Sie darauf gekommen?
Das war eigentlich ein Museumsfund eines Kollegen im Britischen Museum in London, wo einige Fluchtafeln ausgestellt sind. Und der hat uns so als kleine Gruppe auf die Idee gebracht, das Phänomen, dieses antike Alltagsphänomen, dass wir uns das einfach mal anschauen und gucken, was sagt uns das über die Welt, in der das Neue Testament auch entstanden ist und wie reagiert das Neue Testament vielleicht auch darauf.
Wie sahen diese Täfelchen aus und was stand da drauf?
Also von der Größe her, also ganz dünne Bleitäfelchen, von der Größe her vielleicht, ist natürlich unterschiedlich, so ungefähr wie ein Smartphone, sodass man die gut in der Hand halten konnte und mit so einem spitzen Griffel beschreiben konnte, also schreiben im Sinne von einritzen. Und dann hat man da eben konkrete Verwünschungstexte draufgeschrieben. Also das war eine Verfluchungspraxis, wie sie so im Privaten verwendet wurde. Also das war jetzt nicht der öffentliche Fluch, sondern eigentlich eine ganz egoistische Sache. Also eine Person versucht, aus eigenem Interesse etwas durchzusetzen, was sich gegen eine andere Person richtet.
Also so ein bisschen wie das Nein bei der Kanzlerwahl von Friedrich Merz im ersten Wahlgang. Was musste man denn mit denen machen, damit der Fluch wirksam wurde?
Ja, bei der Kanzlerwahl ist es ja eigentlich eine sehr öffentliche Sache. Und das wäre in der Antike so nicht angesagt gewesen. Also man hat es eher im Geheimen gemacht.
Okay.
Also klar, das Nein ist jetzt auch nicht öffentlich sichtbar, aber man hätte das auch nicht so inszeniert. Also man hätte sich eher versteckt und man hätte dann geschrieben, ich binde den XY. Also binden ist so ein Begriff, der häufig verwendet wird. Man versucht, eine gegnerische Person zu manipulieren. Hat also eine Textkomponente, ich binde XY, schreibe das auf das Material Blei und dann kommt so eine Handlung dazu, eine rituelle Handlung. Und die sieht so aus, dass man dieses Blei manipuliert, durchsticht, so ein bisschen mit der Idee, ja, ich manipuliere jetzt auch körperlich mein Gegenüber. Mhm. Und dann wird dieses beschriebene Stück wie ein Brief vergraben. Als Brief in die Unterwelt hat man es auch häufig verstanden. Mhm. Man schickt sozusagen diesen Verwünschungstext an die Unterweltsgötter, indem man ihn dann vergräbt. Und die sollen sich dann drum kümmern, dass es umgesetzt wird, ausgeführt wird.
Und wie lange hielt dieser Fluch an, also im Glauben der Menschen damals?
Also was man so rekonstruieren kann, ist wohl die Vorstellung, solange dieses Schriftstück verborgen blieb, wirkte das. Also man hatte einen ganz kurzen Moment, der im Geheimen bleiben musste. Sobald es dann verborgen war, konnte man seinen Wunsch eigentlich dauerhaft damit umsetzen.
Ich nehme an, es gibt keine empirischen Studien darüber, wie wirksam diese Fluchtafeln waren. Aber Sie haben sicherlich eine Idee, ob das auch Einfluss genommen hat auf das Schreiben des Neuen Testaments, oder?
Also unmittelbar Einfluss auf das Schreiben des Neuen Testaments. Also es ist mehr so ein breiteres Umfeld, was man sich anschauen kann. Und dann finden wir natürlich im Neuen Testament Reaktionen auf Fluchen oder Verfluchen. Also es gibt kein Fluchverbot im Neuen Testament, aber doch eine kritische Auseinandersetzung damit, was wir eigentlich mit unserer Sprache oder mit Flüchen anrichten können. Es ist zum Beispiel ein Jesuswort überliefert, das sagt, segnet die, die euch verfluchen. Also man versucht irgendwie eine Fluchumkehr zu machen, versucht was Positives dagegen zu setzen. Und diese Idee, dass man mit Sprache vorsichtig sein soll, das ist ja was in der heutigen Zeit vielleicht auch angeraten ist.
Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Mit Fluchtäfelchen beschäftigt sich Michael Hölscher als Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Uni Bochum. Herr Hölscher, danke, dass Sie bei uns waren. Bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Vielen Dank, ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Potsdam ist immer eine Reise wert, ja, wenn Sie nicht eh schon hier wohnen. Heute ganz besonders. Heute ist nämlich Potsdamer Tag der Wissenschaften. Ab 13 Uhr im Potsdam Science Park in Gulm. Dort präsentiert sich heute auch das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, wo Dr. Franziska Jehle als Biomaterialforscherin arbeitet. Frau Jehle, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie machen das übrigens ganz, ganz super, Frau Jehle.
Danke.
Ich sage das, weil ich weiß, Sie stehen auf Schleimer. Und zwar auf solche mit eigenen Häusern, richtig?
Genau.
An was forschen Sie?
Ich forsche an den Schnirkelschnecken, die es hier überall in Brandenburg gibt.
Nicht, wie heißen die?
Schnirkelschnecken oder auch Hainbänderschnecken.
Schnörkelschnecken?
Ja.
Schneckenschleim ist ein Biomaterial und das ist ja das, was Sie erforschen. Wie sind Sie denn zur Schleimforscherin geworden? Gab es da einen Anlass?
Also ich habe auch schon meine Doktorarbeit im Bereich der Biomaterialien absolviert und tatsächlich an Muscheln, die sich unter Wasser festkleben können mit Proteinfäden. Und das Thema hat mich einfach interessiert und ich habe mich umgeschaut, was nutzen Tiere sonst noch, um sich festzukleben, und bin dabei auf Schnecken gestoßen, die den Schleim nicht nur zur Fortbewegung nutzen, wie man das ja als erstes, glaube ich, oder am häufigsten kennt, sondern eben auch, um sich zu kleben. Und ich wollte rausfinden, wie funktioniert das.
Und da sind Sie auf die Schnirkelschnecke gekommen. Ist das das Gleiche wie eine Weinbergschnecke oder ist das eine vollkommen andere Art?
Das ist eine andere Art.
Aber ja, die sehen aber ähnlich aus, oder?
Sie sehen ähnlich aus. Also das sind, ich glaube, die kennt jeder wirklich. Das sind die Schnecken mit den relativ bunten Häuschen, mal gelb, mal braun und Streifen darauf.
Ah, die sind kleine, die sind viel kleiner als überall. Ah ja, okay, gut, jetzt weiß ich.
Kleiner, ja.
Wozu brauchen denn Schnecken überhaupt Schleim?
Also ich glaube, der bekannteste Nutzen ist, um sich fortzubewegen. Ne? Man sieht ja, wenn Schnecken irgendwo gekrochen sind, diese Schleimspur, die sie hinterlassen. Aber sie nutzen sie eben auch, wie ich schon erwähnt habe, um sich festzukleben in ihren Ruhephasen. Sie nutzen sie dazu, um ihr Haus sozusagen abzuschließen. Also sie bauen sozusagen einen Deckel aus Schleim vor das Haus im Winter, wenn sie sich eingraben. Und sie nutzen das auch zur Verteidigung. Wenn zum Beispiel kleine Insekten in ihr Häuschen reinkriechen, dann nutzen sie Schleim, um die entweder rauszuspülen oder auch festzukleben.
Sie haben herausgefunden, dass Schnecken ganz unterschiedliche Schleimsorten produzieren für unterschiedliche Schneckenzwecke. Welche Zwecke sind das zum Beispiel?
Genau, das sind eigentlich die, die ich gerade eben auch erwähnt habe. Also eben, um sich zu schützen, um sich zu verteidigen.
Und das ist immer ein anderer Schleim, den Sie dann produzieren?
Also das Interessante ist, dass die Schleime eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Also bestehen aus ganz vielen Proteinen, die eigentlich ähnlich sind in all den Schleimtypen. Aber die Schnecke schafft es, diese Schleime dann anzupassen. Also man kann sich das so ein bisschen als Netzwerk vorstellen, diesen Schleim. Und die Schnecke kann das Netzwerk entweder mit engeren Maschen machen oder mit weiteren. Sie kann andere Bestandteile dazu fügen, zum Beispiel Calcium, die den Schleim härter machen oder mineralisieren lassen. Also es ist ein sehr ähnliches Ausgangsmaterial und die Schnecke kann es sehr gut anpassen an verschiedene Zwecke.
Weiß man, woher die Schnecke weiß, für welchen Zweck sie welchen Schleim braucht?
Also wir denken, dass das einfach Umweltreize sind, die auf die Schnecke wirken. Also wenn sie sich fortbewegen will, klar, das weiß sie dann. Wenn es zum Beispiel sehr trocken ist, ist ja manchmal in Brandenburg so im Sommer, dann ist sie so ein bisschen in Gefahr, weil die Schnecken brauchen die Feuchtigkeit. Und dann merkt sie, okay, sie muss sich in ihr Haus zurückziehen und irgendwo festkleben. Und dann bildet sie einen Film, der wie so Frischhaltefolie quasi wirkt und kaum Feuchtigkeit nach draußen durchlässt. Und so bleibt die Schnecke sozusagen feucht. Also das sind Reize, auf die sie, denke ich, reagiert. Und man hat sogar herausgefunden, dass die Schnecke vermutlich fühlt, auf welchem Untergrund sie läuft und dementsprechend den Schleim auch verändern kann. Also es sind alles Sinnesreize sozusagen, auf die Schnecke reagiert.
Und welche Möglichkeiten sehen Sie im Schneckenschleim als Biomaterial? Ließe sich das nutzen?
Zum Beispiel als Kleber. Vielleicht haben Sie schon selber mal die Erfahrung gemacht, wenn man irgendwie eine ganz feuchte Wunde hat, dann kleben die Pflaster irgendwie nicht so gut oder gehen leicht ab. Und dieser Schneckenschleim ist selbst sehr feucht und klebrig. Und sowas könnte man sehr gut nutzen, um vor allem feuchte Wunden zum Beispiel zu kleben. Wir sind erst am Anfang unserer Forschung, aber dadurch, dass man dieses Material so gut verändern und anpassen kann, also verschiedene mechanische Eigenschaften auch zufügen kann, ist das natürlich interessant, weil es ein Material ist, das sich anpassen lässt.
Mhm. Sie kennen bestimmt mein Lieblingsbuch über Schnecken von Elizabeth Tova Bailey, Das Geräusch einer Schnecke beim Essen.
Das kenne ich tatsächlich noch nicht.
Aha, okay, das möchte ich sehr empfehlen allen, die jetzt zuhören und sagen, Schnecken, ist ja irgendwie eklig mit Schleim und so. Das Geräusch einer Schnecke beim Essen, da geht es um eine Journalistin, die an einer schweren Krankheit leidet, die sie jahrelang ans Bett fesselt. Und sie hat dann die Gelegenheit, über Jahre wirklich eine kleine Schnecke zu beobachten, die in einer Zimmerpflanze sitzt. Und sie guckt dann zu, wie die halt frisst und welche Löcher sie macht, welche Form die haben und so weiter. Sehr spannend. Ja. Aber das nur nebenbei. Also heute ist Ihre Doktorandin in Golm dabei, ne, beim Potsdamer Tag der Wissenschaft. Ab 13 Uhr im Potsdam Science Park in Golm geht es also auch um Schneckenschleim. Danke an die Biomaterialforscherin Dr. Franziska Jehle. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Ebenso.
Ich habe heute in die Zeitung reingeguckt und habe gedacht, was ist denn mit den Discountern los? Sie verkaufen ja so viele Blumensträuße auf einmal. Ja klar, morgen ist Muttertag. Und von Müttern erwartet die Gesellschaft bedingungslose Hingabe ans Kind, Aufopferung, Liebe ab dem ersten Schrei, unendliche Geduld mit allen danach. Aber hey, das Leben läuft nicht immer nach Plan. Was ist, wenn Sie Mutter werden und diese Entscheidung bereuen, sobald das Kind da ist? Regretting Motherhood, das ist das Forschungsthema der Gesundheitswissenschaftlerin Eva Tolasch. Sie ist Professorin für qualitative Gesundheitsforschung und Intersektionalität an der Hochschule Fulda. Frau Tolasch, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Schön, dass ich dabei bin.
Ja, danke, dass Sie bei uns sind. Und wenn Sie eine Freisprechanlage benutzen, lieber nicht. Direkt ins Telefon ist immer besser. Klingt so ein bisschen hallig gerade. Dass eine Mutter mal einen schlechten Tag hat und aus Überforderung sagt, am liebsten würde ich euch alle an die Wand klatschen. Ich glaube, das kommt sicherlich öfter vor. Aber ab wann spricht denn die Forschung tatsächlich von Regretting Motherhood, vom Bereuen, Mutter zu sein?
Also Regretting Motherhood, da muss man schon genau hingucken, erstmal bezogen auf die Studien, zu sagen, es gibt nicht die Studien, die ein einheitliches Bild geben. Das andere ist, wenn wir sagen, okay, was ist denn Regretting Motherhood, dann ist das erstmal nicht, dass die Mütter ihre Kinder nicht lieben würden, sondern das sagen alle Studien, sondern dass sie sozusagen eigentlich ganz klar auseinanderhalten zwischen der Rolle, die ich als Mutter einnehme, und die Geburt des Kindes. Also die sagen nicht, dass sie das Kind nicht lieben würden. Das ist einfach eine Kritik. Und ich würde sagen, da können wir auch ganz weit in die Vergangenheit, da können wir auch sagen, Regretting Motherhood ist eigentlich nichts Neues, sondern haben wir eigentlich schon viel länger, wenn wir uns auch die erste Frauenbewegung angucken, Hedwig Dohm angucken oder Simone de Beauvoir angucken oder so. Auch da sind ja schon ganz klare Kritiken an der Rolle von Mutterschaft. Deswegen würde ich sagen, Regretting Motherhood, das ist ein Phänomen, was wir sozusagen erstmal bezeichnen als Frauen, die sozusagen die Rolle sozusagen in Frage stellen, die sie einnehmen in unserer Gesellschaft und die ja eben auch anders möglich wäre. Mhm. Und das heißt, das sind genau diese Momente, die Sie eben auch nochmal beschrieben haben, ne? Zu sagen, welche Anforderungen haben wir denn eigentlich als Mütter? Für was sind wir denn eigentlich alles zuständig? Und inwiefern ist das vielleicht auch ungerecht? Das ist das eine. Und ich finde da nochmal ganz interessant, dass zwischen zwei Gruppen unterschieden werden. Es gibt einmal die Gruppe, die schon immer keine Kinder haben möchte. Also man redet dann auch von Müttern oder von Frauen, die kinderfrei sein wollen. Und hier geht es eben schon um eine Kritik daran, dass Frau sein immer im Lebensentwurf schon mit Muttersein zusammengedacht wird. Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Gruppe, das ist von der ich eben auch stärker geredet habe, das sind die derzeitigen Anforderungen und Rahmenbedingungen kritisch entgegensteht und die auch sagen, Mutterschaft ist einfach eine Tätigkeit, die müsste nicht feminisiert sein. Und wenn wir uns Studien und Statistiken angucken, dann sehen wir einfach, dass eine Gender Care Gap zum Beispiel, dann sehen wir einfach, dass die Hauptlast auf den Schultern der Mütter sitzt. Und das kritisieren sie und das wollen sie nicht. Genau, und da müssen wir genauer hingucken.
Also so eine Kritik ist ja noch nichts, was man pathologisch nennen würde, oder?
Ja, das würde ich auch nicht pathologisch nennen.
Mhm. Wie viele Frauen betrifft das denn?
Es gibt eine größere Studie, die aber auch schon in die Jahre gekommen ist, von Claudia Rahnfeld, YouGov. Unter anderem, die sagt, das sind ungefähr 20%, also 19% Mütter. Und genau, da gehe ich schon auf, ja, 20% Väter tatsächlich.
Und weiß man, wie die Frauen generell damit umgehen? Also sind gerade welche, die also das kritisieren, sind die dann auch laut? Lassen die das nach außen auch raus und sagen, ich habe satt, wie hier immer von mir das und das verlangt wird, ich will diese Rolle eigentlich nicht? Nina Hagen hat ja schon gesagt, ne?
Ja, ja. Ja, nee, also ich sehe das nicht, dass es wirklich laut wird. Genau, das sehe ich tatsächlich gerade nicht dermaßen. Es gab ja immer wieder, wenn wir auch historisch gucken, das Müttermanifest zum Beispiel, es gab immer wieder Versuche, du hast gesagt, nicht nur das Müttermanifest, sondern auch Frauen, die aufgestanden und sich für Selbstbestimmung, Autonomie sozusagen stark gemacht haben. Und ich glaube, das muss man auf jeden Fall an der Stelle sehen.
Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das Thema immer noch ein Tabu? Also müssen Mütter immer noch nach außen so tun, als wäre Windeln wechseln, Kinderwagen schieben, an Spielplätzen Zeit absitzen, das Schönste, was man sich vorstellen kann, auch wenn sie vielleicht das gar nicht so empfinden?
Ja, ich denke, dass bis heute, dass es ein großer normativer Anspruch ist und dass wir ein überhöhtes Mutterideal haben, was sehr stark ist. Also was ganz, ganz klar macht, dass man irgendwie so dieses exklusive Mutterdasein, wie Barbara Finken das schon genannt hat, immer für das Kind da sein, das Kind irgendwie in den Fokus und auf der anderen Seite ja auch am besten auch gleichzeitig berufstätig und auch das alles unter einem Hut zu bekommen. Also ich glaube, dieser Anspruch ist extrem hoch und ich finde dieses und dabei immer auch körperlich verfügbar zu sein, das ist extrem stark ausgeprägt.
Mhm. Ja. Weiß man, welche Auswirkungen das hat, wenn Mütter ihre Mutterschaft bereuen auf die Kinder? Das kann ja ein ziemlich großer Rucksack sein, eine große Last, wenn ich als Kind ständig merke, meine Mutter ist unglücklich, weil sie diese Mutterrolle ausfüllen muss.
Dazu kenne ich keine Studien, aber sie ist insofern interessant, als dass sie deutlich macht, dass wir mal gemeinsam überlegen sollten, wie wir Sorgetätigkeiten, deswegen haben wir einen Diskurs, der sich ja auch stärker jetzt von Mutterschaft zu Care überträgt, aber immer mit der Fallstricke, dass man sozusagen nicht mehr sichtbar macht, wer die eigentliche Leistung in der Praxis leistet, mhm. Da nochmal genauer hinzugucken, das ist auf jeden Fall ganz wichtig.
Gibt es denn auch Regretting Fatherhood oder haben es Väter auch heute immer noch einfach leichter, sich dem Stress der 24 Stunden Dauerverantwortung für Kinder zu entziehen?
Also es gibt sowas wie Regretting Fatherhood, das wird auf jeden Fall von den Studien behauptet und ich glaube, wir müssen das tatsächlich als Geschlechterfrage sehen und nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern es gibt genug Väter, die sagen, sie wollen auch mehr Zeit für die Familie haben und da müssten wir einfach neue Konzeptionen suchen, um Care-Arbeit irgendwie zu organisieren. Und ich meine, wir haben gerade eine Care-Krise und es geht ja nicht nur um es geht ja nicht nur um Mütter sozusagen, sondern die ihre Kinder betreuen, sondern es geht ja auch um Mütter, die zum Beispiel auch noch Pflege von Angehörigen, Hausarbeit etc. machen. Mhm. Also da gibt es noch viel, viel mehr und das ist auch noch gar nicht alles bewerkstelligt. Also da nochmal genauer hinzugucken, macht auf jeden Fall Sinn.
Und das macht Eva Tollasch. Sie ist Professorin für qualitative Gesundheitsforschung und Intersektionalität an der Hochschule Fulda und hat uns aufgeklärt über Regretting Motherhood am Tag vor dem Muttertag. Frau Tollasch, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Schönes Wochenende. Tschüss.
Ja, genau.
Linkshänder sind was ganz Besonderes. Nur etwa jeder zehnte Mensch nutzt bevorzugt seine linke Hand zum Schreiben, darunter Lady Gaga, Barack Obama, Paul McCartney. Ob Linkshändigkeit angeboren ist, das ist, glaube ich, wenn ich so den Stand der Wissenschaft sehe, noch nicht ganz klar. Man nimmt an, dass bei Linkshändern die rechte Hirnhälfte dominiert, bei Rechtshändern ist es umgekehrt. Ob Linkshänder sich auch sonst unterscheiden von der Mehrheit der Rechtshänder, das hat nun ein internationales Forscherteam untersucht und mit dabei Dr. Julian Packheiser. Er ist Neurowissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Packheiser, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie wollten in einer Metastudie herausfinden, ob Linkshänder häufiger an bestimmten neurologischen Krankheiten leiden. Also ehrlich gesagt, als Linkshänder wäre ich jetzt ein Stück weit beleidigt, denn warum sollte das so sein?
Ja, also wir wissen natürlich, dass bestimmte Faktoren, die Linkshändigkeit schon häufiger mit diesen Erkrankungen assoziiert sind.
Mit welchen Erkrankungen?
Da gibt es einige neuropsychiatrische Erkrankungen. Besonders kommen hier Faktoren wie Schizophrenie, Autismus-Spektrum-Störung, aber auch zum Beispiel Aufmerksamkeit-Defizits-Störung. Also all diese neuropsychiatrischen Erkrankungen sind tatsächlich mit höheren Raten von Linkshändigkeit assoziiert. Ich muss aber ganz klar dazu betonen, da gibt es jetzt keinen Kausalzusammenhang. Also es sind wirklich korrelative Zusammenhänge, die hier in der Vergangenheit wirklich schon gezeigt wurden.
Also kausal hieße, wenn ich Linkshänder bin, dann muss ich auch eine Veranlagung haben für bestimmte neurologische Erkrankungen. Und Korrelation heißt, es gibt da irgendwie, man merkt, dass es mehr, aber man kennt den Zusammenhang nicht, wenn es ihn denn gibt. Und selbst wenn es eine Tendenz gäbe, wo läge denn der Zusammenhang überhaupt zwischen Linkshändigkeit und neurologischen Erkrankungen? Gibt es da Theorien?
Ja, da gibt es Theorien. Und zwar, wie Sie ja gerade schon richtig gesagt haben, also Händigkeit ist mit einer dominanten Hirnhälfte assoziiert. Also wenn ich Rechtshänder bin, dann ist meine linke Hirnhälfte dominant und bei Linkshändigkeit ist es eben andersrum. Und wovon man eben ausgeht, ist, dass diese neuropsychiatrischen Erkrankungen häufig ebenfalls mit diesen Veränderungen der Asymmetrien im Gehirn einhergehen. Sprich, dass man hier auch bei der Sprachverarbeitung Unterschiede zeigt oder auch bei der Emotionsverarbeitung, die alle im Gehirn seitendominant verarbeitet werden. Mhm. Und die zugrunde liegenden Theorien sagen tatsächlich, dass der Mechanismus, der sowohl Linkshändigkeit oder erhöhten Raten von Linkshändigkeit wie auch vielleicht Veränderungen in diesen Erkrankungsmustern hergeht, dass da ein gemeinsamer Zusammenhang ist. Also es könnte genetisch beispielsweise sein, dass einfach die Veränderung oder wie eben bestimmte Funktionen im Gehirn seitendominant verarbeitet werden, dass da ein bestimmter Zusammenhang besteht.
Sie haben jetzt eine Metastudie durchgeführt, das heißt, Sie haben sich alle verfügbaren Studien zum Thema angeschaut. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, also es ist ein ganz spannendes Muster, weil es gibt ganz viele Studien, die natürlich geschaut haben, gibt es zwischen bestimmten neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen eben Unterschiede in der Linkshändigkeit zwischen Menschen, die eben an diesen Erkrankungen leiden und gesunden Menschen in der Bevölkerung. Und die sind zu sehr unterschiedlichen Befunden gekommen. Also wie ich ja gerade schon gesagt habe, Schizophrenie, Autismus-Spektrum-Störungen, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen oder Dyslexie, da gab es Unterschiede. Aber es gibt auch Erkrankungen, wo es gar keine Unterschiede gibt. Zum Beispiel bei Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Und da stellt sich dann die Frage, naja, wo gibt es denn jetzt diesen übergeordneten Zusammenhang? Und da haben wir tatsächlich uns gedacht, naja, also es gibt Erkrankungen, die besonders sprachassoziiert sind, also beispielsweise bei Menschen, die starken Autismus-Spektrum darauf laden, ist Sprache stark eingeschränkt. Bei Schizophrenie haben wir verbale Halluzinationen. Aber bei Depressionen beispielsweise gibt es solche sprachassoziierten Symptome überhaupt nicht. Und ein weiterer Faktor, der für uns relevant war, ist das Ganze mit Entwicklung assoziiert. Wir wissen, Händigkeit ist stabil über die Lebensspanne. Wenn ich einmal links- oder rechtshändig mich ausgeprägt habe, das verändert sich nicht mehr. Dementsprechend sind Erkrankungen, die wahrscheinlich spät im Lebensalter auftreten, wahrscheinlich wenig relevant für Veränderungen in der Händigkeit, aber Erkrankungen, die früh im Lebensalter auftreten, wie beispielsweise Autismus, aber auch Dyslexie, alles, was eben mit Entwicklung zu tun hat, da haben wir uns gedacht, das könnte ein übergeordneter Zusammenhang sein. Und das haben wir tatsächlich dann auch herausgefunden. Also sowohl Erkrankungen, die mit Sprache verbunden sind, also Sprachverarbeitung, Symptome, die die Sprache beeinträchtigen, wie auch Symptome, die eben entwicklungsassoziiert sind, also Erkrankungen, die die Entwicklung des Nervensystems beeinflussen, da haben wir auch Veränderungen gefunden.
Wie groß sind denn diese Veränderungen? Also wie sehr weichen Linkshänder ab von der Norm der 90% Rechtshänder? Sind das wenige Nachkommastellen oder ist das sehr deutlich?
Es ist tatsächlich schon relativ relevant. Also wir finden, wir müssen natürlich jetzt, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, die Grundprävalenz von Linkshändigkeit in der Bevölkerung ist natürlich nicht so super hoch. Das sind ungefähr 10%. Aber Menschen, die eben an diesen Erkrankungen leiden, haben dann teilweise eine Grund-Linkshändigkeitsrate von teilweise 12%, 13%, 14%. Also im Vergleich zu einer normalen Stichprobe sind es schon substanziell viel mehr. Aber wenn man jetzt sich die Gesamtbevölkerung anschaut, ist es immer noch ein kleiner Prozentsatz tatsächlich, der abweicht.
Und deswegen müssen Linkshänder auch nicht befürchten, dass ihre besondere Fähigkeit pathologisiert, also als krankhaft eingestuft wird.
Absolut nicht. Also, dass wir Linkshändigkeit quasi als diagnostischen Marker verwenden können, dafür sind diese Effekte viel, viel zu klein. Diese Erkrankungen sind sehr multidimensional, wie sie sich eben zusammensetzen. Und Linkshändigkeit ist nur ein extremst kleiner Faktor, der hier auch dafür sprechen könnte, dass eine Erkrankung vorliegen könnte.
Sagt Dr. Julian Packheiser, er ist Neurowissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Gleichfalls. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Schüler finden das Lernen meist anstrengend. Wie schön wäre es, wenn wir Dinge im Schlaf lernen könnten? Googeln Sie das mal. Lernen im Schlaf. Gibt jede Menge Webseiten, die Ihnen das versprechen. Der Tübinger Schlafforscher Jan Born zum Beispiel sagt, der Lernerfolg ist besonders stark, wenn ich mir das, was ich lernen will, am Abend vor dem Schlafen nochmal bewusst vor Augen führe und mir dabei auch bewusst mache, dass ich das Gelernte später brauche. So einfach ist Lernen. Oder auch nicht. Ein neues Buch will die gängigsten Mythen über das Lernen widerlegen. Es heißt Schlauer im Schlaf. Geschrieben hat es Dr. Michael Skeide. Er ist Entwicklungspsychologe und Hirnforscher am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Herr Skeide, guten Tag.
Hallo, Herr Karkowski.
Sie wollten der Flut der Ratgeberliteratur wissenschaftlich fundierte Informationen über das Lernen entgegenstellen. Warum?
Was mich besonders gereizt hat, ist, so einen Spagat hinzubekommen zwischen Verständlichkeit, ja, weil wissenschaftliche Fachtexte sind ja doch oft ein hartes Brot und schwer zu verstehen, und aber gleichzeitig voller wissenschaftlicher Transparenz. Ja, und also in dem Buch ist es so, dass Sie jede Aussage, die ich mache, 100% transparent nachvollziehen können auf eine Originalstudie, die Lernen tatsächlich versucht hat, im Labor zu untersuchen.
Sie haben sich auf erstmal 10 Lernmythen beschränkt, die Sie auf den Kopf stellen im Buch. Zum Beispiel, Gehirnjogging hält uns geistig fit. Was ist denn Gehirnjogging?
Ja, Gehirnjogging ist klassischerweise sowas wie Kreuzworträtsel. Das hat meine Oma zum Beispiel sehr fleißig gemacht. Oder auch Sudokus, die kamen dann später in den Trend. Und ja, schon meine Oma hatte eigentlich so das Ziel, naja, damit kann ich mich dann im Alter geistig fit halten und so weiter. Und da ist natürlich die große Hoffnung hinter dem Gehirnjogging, dass man dann eben sowas präventiv angehen kann, wie Demenz zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist also was ich mir angeguckt habe, die Studien. Und ja, leider ist es aktuell so, dass es dafür keine Hinweise gibt. Ja, und selbst bei dem, was wir aktuell wissen, müssen wir davon ausgehen, dass wenn sowas wie Gehirnjogging, Sudoku, Training, Kreuzworträtsel oder so funktioniert, ist der Effekt eher klein. Und ganz wichtig, dieser Effekt tritt dann wirklich nur in dem Bereich auf, den ich geübt habe. Das heißt, ich werde besser im Kreuzworträtsel und im Sudoku, aber werde jetzt zum Beispiel nicht einfach ganz allgemein intelligenter.
Also wenn ich mit 95 viele Sudokus und Kreuzworträtsel löse, heißt das nicht, dass ich dadurch eine bessere Autofahrerin werde?
Leider nicht.
Mhm. Ein weiterer Mythos, Traubenzucker hilft beim Lernen. Also ich hatte welchen dabei in der Abiturprüfung. Habe ich deshalb nur mit 3,2 abgeschnitten?
So weit würde ich nicht gehen. Aber ich habe das auch gemacht. Willkommen im Club. Mhm. Habe ich auch immer vor langen Klausuren gemacht. Das ist totaler Blödsinn. Ganz einfach, weil die Leber in der Lage ist, Energiereserven für mehrere Stunden zu speichern. Das heißt, es besteht überhaupt kein Bedarf, wenn Sie sich regelmäßig ernähren, Ihren Zucker-Glucose-Vorrat aufrecht zu erhalten. Das heißt also, das mit der Dextrose ist ein ganz klarer Lernmythos.
Ab und an wird uns Boomern vorgeworfen, wir würden uns nicht ausreichend auf neue Techniken, auf neue gesellschaftliche Situationen einstellen können. Da heißt es dann, du bist zu alt, um was Neues zu lernen. Was ist da dran?
Ja, das ist also nur teilweise richtig und gerade in der Allgemeingültigkeit her mag ich diesen Spruch eigentlich gar nicht mehr. Denn es gibt da Bereiche, und das finde ich ist ja eine sehr positive Message auch für uns alle ständig Alternde. Es gibt Bereiche, in denen kognitive Fähigkeiten sich auch verbessern im Alter. Also insbesondere das Vokabular ist doch ein schönes Beispiel. Also da wissen wir aus der Wissenschaft, dass unser Wortschatz wirklich so wie Wein ist. Ja, der reift im Alter, wir können uns ein Leben lang gewählt ausdrücken. Mit dem Abruf kann das dann schwieriger werden. Aber grundsätzlich ist das auf keinen Fall so, dass sozusagen alles im Alter den Bach runtergeht.
Also ich könnte jetzt noch Portugiesisch lernen, meinen Sie?
Ja, das ist ein bisschen eine andere Frage. Ich meine mit dem Vokabular schon eher das so in Ihrer Muttersprache. Da sind also keine Abbauprozesse zu verzeichnen. Beim Sprachenlernen ist es tatsächlich so, dass es etwas schwieriger wird, aber dass es individuell durchaus möglich ist, dass Leute auch in höherem Alter aufbauend auf ihrer Vorerfahrung und ihrer Begabung schon auch noch sehr gut Sprachen lernen können.
Was ist mit dem Lernen im Schlaf? Also Ihr Kollege Jan Born sagt, der Lernerfolg komme durch die Konsolidierung im Schlaf. Wissen Sie, was er meint?
Ja, genau, weiß ich ganz genau, was er meint. Damit hat er auch total recht. Der Herr Born ist da auch der führende Experte in Deutschland. Und genau das ist es aber, was wir nicht stören möchten, diese Konsolidierungsprozesse. Denn im Schlaf geht das Gehirn nochmal die gesammelten Informationen des Tages durch und legt die dann eben fest an, sodass wir die wieder abrufen können. Und die Message im Buch ist, dass wir diese Prozesse nicht stören wollen. Weil wenn wir schlafen und uns dann zum Beispiel so ein Audiogerät anschalten, was dann angeht, dann wird unser Schlaf eventuell leichter und dann werden diese Konsolidierungsprozesse gestört.
Also Vokabellernen im Schlaf geht nicht?
Das geht nicht und da gibt es auch eine Studie, die zeigt, dass die Bedeutung dieser Vokabeln im Schlaf gar nicht ankommt, weil das Gehirn dann nur ganz oberflächlich die Akustik verarbeitet.
Aber was heißt das dann, diese Konsolidierung, was bedeutet das?
Konsolidierung heißt, dass diese Information tatsächlich bestehen bleibt und dass wir die also langfristig noch abrufen können. Wenn die Information nicht konsolidiert wird, dann schmeißt das Gehirn das sozusagen in den Papierkorb und dann ist diese Information weg.
Aber das macht das Gehirn automatisch und da kann ich nicht nachhelfen.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das kann man ja teilweise kann man das, aber das ist kein Prozess, den wir sozusagen bewusst so am Reißbrett steuern können. Der ist größtenteils schon automatisch. Mit Wiederholungen und so weiter kann man ein bisschen was machen, aber wir sind da jetzt nicht sozusagen am Schalthebel und können das perfekt steuern.
Nun haben Sie sich so viel mit dem Lernen beschäftigt und den Mythen, die es über das Lernen gibt. Wie erklären Sie sich denn, dass es so viele Mythen gibt über das Lernen?
Ja, Lernen ist ein sehr komplexes Thema und ich glaube, diese Mythen gibt es aufgrund einer Sehnsucht nach Einfachheit. Ja, nehmen Sie sich zum Beispiel diese Idee, die linke Gehirnhälfte, die ist rein rational und die rechte Gehirnhälfte ist nur kreativ. Das ist so eine schöne, einfache Wahrheit, die wir uns merken können. Ja, also Einfachheit ist sicherlich ein Faktor. Und der andere Faktor ist natürlich vielleicht so ein bisschen ein zu großer Optimismus. Also wir überschätzen häufig sozusagen, was solche Trainings oder was so Nervennahrung zum Beispiel, was das tatsächlich leisten kann. Ja.
Schlauer im Schlaf, so heißt das Buch von Dr. Michael Skeide, Entwicklungspsychologe und Hirnforscher am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Herr Skeide, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Maulwürfe sind richtige Vielfraßer. Maulwürfe sind gute Esser. Sie fressen jeden Tag ihr eigenes Körpergewicht, also rund 100 Gramm. Denn Maulwürfe verdauen ihre Nahrung super schnell. Und das hat seinen Preis. Nach etwa 10 Stunden ohne Nahrung sterben Maulwürfe. Damit sie das ganze Jahr über genug zu fressen haben, legen sie für den Winter einen Regenwurmvorrat an. Sie sammeln die Würmer in einer Art Vorratskammer und beißen ihnen in den Kopf. So überleben die Regenwürmer, können aber nicht mehr entwischen.